Ukraine. Der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, dass die Unterstützung der Ukraine aus den Vereinigten Staaten von Amerika zusammengebrochen ist. Da interessiert es vielleicht, wie die Kompensation aussieht oder ob kompensiert wird allgemein. Da ist ja ein großer Teil der Finanzierung erstmal weggefallen. Und da gucken wir jetzt mal in den Artikel. Im März und April haben die USA keine neuen Ukraine-Militärhilfen bereitgestellt. Hilfen aus Europa sind indes deutlich gestiegen und schließen weitestgehend die Lücke. Europa hat nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft die durch die USA entstandene Finanzierungslücke in den Ukraine-Hilfen weitestgehend geschlossen. Die militärisch-finanzielle und humanitäre Hilfe aus Europa summiert sich im März und April auf rund 20,2 Milliarden Euro. Im Januar und Februar waren es laut der IFW-Analyse nur rund 6,7 Milliarden. Zitat: Es ist bemerkenswert, dass Europa die Lücke geschlossen hat, sagte Christoph Trebisch, der das Projekt leitet. Abzuwarten bleibe, ob es sich um einen vorübergehenden Anstieg handle. Anfang März dieses Jahres hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump die US-Militärhilfen für die Ukraine vorerst eingestellt. Zum ersten Mal seit Juni 2022 habe Europa damit die USA bei der gesamten Militärhilfe übertroffen. Mit insgesamt 72 Milliarden Euro gegenüber 65 Milliarden Euro aus den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung begründet ihr Vorgehen zu Beginn des Jahres damit, dass Trump den Fokus auf Frieden lege. Fucking Agent Krasnov, Alter. Aus diesem Grund würde die Hilfe bis auf Weiteres ausgesetzt und einer Überprüfung unterzogen. Genau. Während vor allem nordische Länder und Großbritannien ihre Hilfen deutlich erhöhten, leisteten Staaten wie Deutschland, Zitat, weiterhin moderate Beiträge, schrieb das IFW. Deutschlands Hilfen machten demnach seit Jahresbeginn bis April 650 Millionen Euro aus. Die Bundesregierung veröffentlicht keine detaillierte Angaben mehr zu Militärhilfen. Davon ist die aktuelle Statistik laut IFW allerdings nicht betroffen, da die Webseite der Regierung erst im Mai abgeschaltet worden sei. Der Ukraine-Support-Tracker des IFW Kiel erfasst militärisch, finanzielle und humanitäre Hilfen, die der Ukraine seit dem 24. Januar 2022 zugesagt worden sind. Berücksichtigt sind 41 Länder, darunter die EU-Staaten. Datenquellen sind offizielle Regierungsstellen und Berichte internationaler Medien. Also, Donald Trump muss wahrscheinlich auch sparen für den Krieg im eigenen Land, ne, gegen die friedlichen Proteste im Zusammenhang mit seiner No Kings Rally und allgemein der Proteste gegen die Abschiebung durch seine Geheimpolizei. Da wird sicherlich etwas umgemünzt. Da muss man natürlich die eigene Bevölkerung mit militärischen Mitteln niederschlagen, was ja auch schon passiert in Los Angeles, wie wir auch berichtet haben und schon gesehen haben, durch nicht nur die Nationalgarde, sondern auch die Marines. Ja. Es ist übrigens auch angekündigt, dass das weiter voranschreitet. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Los Angeles einen traurigen Höhepunkt bezeichnet, wenn dann nur bis jetzt. Das Trump-Regime und die faschistische Regierung von Donald Trump hat schon angekündigt, dass das weitergehen solle und auf auch andere Staaten und Bundesstaaten und besonders auf demokratische Bundesstaaten ausgeweitet, deren Machthoheit er zerschlagen möchte. Ja, Donald Trump führt einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Da ist es gut zu hören, dass die Hilfen durch europäische Nationen aufgefangen werden konnten. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Gucken wir mal in die Süddeutsche Zeitung und werfen wir einen Blick in den Nahen Osten. Die komplizierte Situation und für einige auf jeden Fall kompliziertere Situation als für andere mit Iran und Israel. Ich habe hier einen Kommentar, den ich sehr interessant fand, deswegen wollte ich ihn mit aufnehmen. Niemand darf von Israel verlangen, dass es einfach zuwartet, aber zugleich ist ein Angriff auf ein Land wie Iran nicht dadurch legitimiert, dass dieses an der Atombombe arbeitet. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Präventivschlag von heute und dem von 1967. Was hätten denn die Israelis tun sollen? Einfach abwarten? Das ist eine Frage, die jetzt viele Freundinnen und Freunde Israels stellen. Eine Frage, mit der sie zu Recht darauf hinweisen, was für ein Würgegriff von der iranischen Mullah-Diktatur ausgeht. Seit Jahren schon mit Waffen für die israelfeindliche Hisbollah, die israelfeindliche Hamas, die israelfeindliche Houthi. Sie weisen auch darauf hin, wie leicht es ist, von Europa aus zu Gelassenheit und Geduld zu raten, wenn man nun einmal nicht selbst im Fadenkreuz steht. Die Antwort ist trotzdem ja. Israel hätte nicht zuschlagen dürfen. Israel hätte, wenn man so will, in der Tat abwarten müssen. Da sind sich völkerrechtlichen Regeln sehr, sehr klar. Sie verbieten einen militärischen Angriff, solange nicht auf der iranischen Seite tatsächlich ein direkter Angriff auf Israel unmittelbar bevorstand. Das Recht zur Selbstverteidigung ist fundamental. Jeder Staat darf Notwehr üben. Aber wenn zwei Länder sich behaken, politisch, diplomatisch, über Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis, dann ist derjenige, der den ersten direkten Schuss abgibt, also vom politischen Ringen zu einem direkten, gewalttätigen übergeht, immer im Unrecht. Das ist das völkerrechtliche Gewaltverbot, verankert in der Charta der Vereinten Nationen in Artikel 5. Ist das eine gute Regel? Ja, das ist eine gute Regel. Aber was? Bitte, erwartet man von einem kleinen, eingekreisten Land wie Israel, dass es Zeit vertrödelt, bis die andere Seite den ersten Schuss abgibt? So fragen manche weiter und weisen wiederum zu Recht darauf hin, dass es nach einem solchen ersten iranischen Angriff in der Tat schon zu spät sein könnte für viele der israelischen Zivilisten, die sehr gedrängt leben auf einem kleinen Streifen Land. Erst recht, wenn man sich die Gefahr einer Atombombe vor Augen führt, der ultimativen Vernichtungswaffe, also die Irans Regime schon beinahe fertig entwickelt hatte. Die Antwort ist nein. Das darf niemand erwarten. Israel darf gegen jede Attacke von außen vorgehen, jede Rakete abfangen, jeden heranrollenden Panzer zerstören. Natürlich, siehe den Krieg von 1967, als damals arabische Armeen auffuhren, um zum großen Schlag gegen Israel anzusetzen, kam Israel ihnen zuvor. Das war ein gelungener Akt der Selbstverteidigung und völkerrechtlich erlaubt. Aber damals rollten die Panzer schon, das ist der Unterschied. Das ist heute im Fall Irans anders. Allein die Tatsache, dass Iran aufrüstet, ist noch kein ausreichender Grund für eine Attacke. Auch nicht die Tatsache, dass Iran bestimmte Milizen in der Region mit Waffen versorgt. Man stelle sich vor, welches Eskalationspotenzial andernfalls weltweit entstehen würde, nicht zuletzt mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber wo stünde Israel heute, wenn es sich immer lammfromm an das Völkerrecht gehalten hätte? So fragen manche weiter. Gäbe es das Israel dann heute überhaupt noch oder wäre es dann nicht allzu leichte Beute für die Aggressoren rundherum, während Völkerrechtler und UN-Diplomaten bloß zugucken und scheinheilig grinsen würden? Das ist die ehrliche Frage, mit der viele dann doch zurückbleiben. Und sie verdient eine ebenso ehrliche und klare Antwort. Sie lautet: Ein Blick auf das Völkerrecht hätte Israel vor schlimmen historischen Fehlern bewahrt, die auch seine eigene Sicherheit letztendlich untergraben. Sei es die völkerrechtswidrige Endlosbesetzung des Westjordanlands, sei es die völkerrechtswidrige Kriegsführung in Gaza und sei es nun die Eskalation mit dem Iran. Auch Israel wird so nicht dauerhaft sicher. Ich suche tatsächlich überall in allen möglichen Nachrichtenquellen Artikel zu dem aktuellen Ereignis im Nahen Osten. Der proaktive Angriff Israels auf das Regime, das Mullah-Regime im Iran. Und ich muss sagen, ich finde erschreckend wenige, die sich einer Analyse hingeben und viele, die einfach nur sagen, was ist da passiert. Und ich finde, der komplizierte Sachverhalt vor Ort erlaubt es durchaus mal, eigene Stichpunkte und eigene Analysen zuzulassen. So werde ich jetzt einfach selber mal eine abgeben, auf Basis der Tatsache, was ich da rundherum gelesen habe. Nicht nur diesen Artikel, sondern auch die vorherigen und auch den nächsten, weil ich habe den nächsten auch schon in der Warteschlange, der kommt direkt hier nach. Mich irritiert eine Sache im Zusammenhang mit der Situation im Iran und dem Angriff Israels auf den Iran. Mich irritiert die Selbstverständlichkeit, dass Gut und Böse immer fest definiert sind. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich habe selber natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, also ich finde es auch ganz natürlich, je komplexer die Situationen sind, desto schwieriger ist es oder desto nötiger ist es, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, über die Sachen nachzudenken. Und jetzt habe ich viele Sachen gelesen und ich finde es komisch und ein bisschen irritierend, dass folgende Sache passiert. Ja, Israels Aktionen im Gazastreifen sind nicht zu rechtfertigen. Auch nicht mit dem Terroranschlag vom 7. Oktober, der auch eine unaufwiegbare Katastrophe ist. Aber es gibt dafür keine Rechtfertigung, wie viel Menschen gestorben sind im Gazastreifen. Dieser Punkt hat jedoch nichts mit der Situation im Iran zu tun. Und ich finde es beeindruckend und zum Teil ein bisschen merkwürdig, dass man die Antagonistenrolle Israels so weit auslebt, dass gewisse Leute und gewisse Tendenzen zu erkennen sind, den Iran zu verteidigen. Den beschissenen Iran. Den Iran? Also, Ich kann verstehen, dass die emotionale Reaktion auf die katastrophale, menschenverachte, völkerrechtswidrige Kriegs- und Anschlags- und Mord-, Völkermordsituation im Gazastreifen einen total fertig macht. Vollkommen. Das, was mit im Iran passiert, ist mit dem, was im Gazastreifen passiert, jedoch nicht ins Verhältnis zu setzen. In keiner Form. Wir haben ein diktatorisches Mullah-Regime, das nicht nur die eigene Bevölkerung unterdrückt, sondern eben auch, und das muss man mit einbestehen, mit den Forschungen in ihrem Atomsektor, offensichtlich nicht daran interessiert ist, das für die zivilen Zwecke zu nutzen. Die bauen da eine Atombombe. Der Iran baut eine Atombombe.
Ja.
Und man muss das auch in einem anderen Licht sehen, als das, was da, ne? Im Gazastreifen passiert, auch wenn die Beteiligung und die Einfärbung von Israel aufgrund der Situation im Gazastreifen und Westjordanland und der Siedlungspolitik natürlich eine katastrophale ist. Niemand möchte ein atomar. Niemand möchte, ich gehe jetzt davon aus, das ist zumindest der Common Sense, niemand möchte einen atomar bewaffneten Iran. Niemand möchte das, ja? Niemand möchte das. Niemand möchte, außer der Iran selbst und das Regime vom Iran, die Mullah-Diktatur mit Atomwaffen ausstatten, ja? Der Iran möchte das, das Regime vom Iran möchte das, darum, ne, das möchte man nicht. Das ist eine schlechte Idee, ne? Das ist eine ganz schlechte Idee. Es ist nicht lange her, dass das Regime im Iran sogar doppelstaatsangehörige Iraner mit deutscher Staatsangehörigkeit hingerichtet hat. Und es ist auch nicht lange her, dass das durch die Presse gewandert ist. Es ist nicht lange her, dass wir durch aktuelle Ereignisse daran erinnert werden, dass der Iran, das Mullah-Regime ist. Ja? Deswegen möchte ich diese Ambivalenz, also ich verstehe natürlich diese aufgeheizte Situation, besonders mit Blick auf die Verbrechen Israels im Gazastreifen, nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen will ich aber trotzdem diese Beobachtung mit euch teilen, weil ich sehe das und denke, holy shit, Alter. Ich weiß, die Leute können kritisieren auch zu Recht die israelische Regierung, aber holy shit, wir verteidigen doch jetzt nicht den Iran. Wir verteidigen jetzt nicht den Iran. So, we don't do this. Das machen wir nicht. In keiner Form. Hm? Und wenn ihr den Iran verteidigt, dann werdet ihr das bereuen. Langfristig. Besonders in einer freien Demokratie, besonders in einer freien westlichen Welt, die durch terroristische Aktionen langfristig, mittelfristig irgendwann wieder bedroht sein wird. Ihr werdet das bereuen. Denn diese Positionierung ist eine Positionierung für den iranischen Staat, den selbst die Zivilbevölkerung abschaffen möchte. Ich möchte mich, also ich muss das persönlich machen. Ich finde es auch wichtig, sich von diesen, ich distanziere mich ganz effektiv, ganz, ganz klar von diesen Leuten. Also wenn ihr euren Zorn in diesem Zusammenhang so heftig auslebt, um dann zu sagen, ich bin dann eher für die Fußballmannschaft, ich bin dann für die, es hat ein neues Spiel begonnen, und ihr habt dann euer Iran-Trikot an und sagt dann, ja gut, jetzt spielt eine andere Mannschaft gegen Israel und ich mag die sowieso nicht und ich ziehe das Trikot an, Bruder, dann habt ihr keinen Platz hier. Und ihr solltet das weiter so. Das Thema hört aber noch nicht auf. Ich habe noch ein nächstes Thema dazu, weil das ja auch eine Rolle spielt. Bezüglich Öl, das Öl. Was die Eskalation im Nahen Osten für Verbraucher bedeutet. Energiepreise und Konjunktur. Da hatten wir jetzt schon vor, am Sonntag, glaube ich, oder am Freitag. Bin mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall schon mal über die Ölpreise gesprochen, ganz kurz. Aber das ist etwas, das sich verändert natürlich. Ne? Deswegen habe ich jetzt nochmal einen Artikel reingenommen. Der kommt aus der Tagesschau. Der ist von heute 15.45 Uhr. Wir haben jetzt 17.23 Uhr. Der Angriff Israels auf den Iran hat Rohöl kräftig verteuert. Der globale Konjunktur droht ein schwerer Rückschlag. Vor allem eine Schließung der Straßen von Hormus hätte gravierende Folgen. Die Eskalation im Nahen Osten hat bereits jetzt erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Die Rohölpreise haben in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt. Die Finanzmärkte kamen zeitweise ins Wanken. Die globale konjunkturelle Aussichten werden ungewisser. Nach iranischen Angaben hat Israel unter anderem auch große Öl- und Gasfelder des Landes angegriffen. Expertinnen und Experten halten es nicht für ausgeschlossen, dass der Iran mit einer Blockade eines der wichtigsten globalen Handelswege reagiert, der Straße von Hormus. Sie ist der einzige Zugang zum Persischen Golf. Der Iran hätte in der Vergangenheit wiederholt damit gedroht, diese bedeutenden Handelswege zu blockieren. Was wären die Folgen einer Blockade für die deutsche Konjunktur, die Weltwirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher? Der Konflikt am Golf könnte den Verkehr über eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt und die Ölversorgung aus einer Region unterbrechen, die etwa ein Viertel der weltweiten weltweite Produktion verantwortlich ist.
Crazy.
Erklärt Ricardo Evangelista, Chefanalyst beim Broker Active Trades. Es besteht die Sorge, dass die Eskalation zu einer Unterbrechung der Rohöl- und Erdgaslieferungen aus größeren Förderländern im Persischen Golf führen könnte, stellt Stefan Dover, Head of Franklin Templeton Institute fest. Zitat, alle Bemühungen, den Ölfluss durch die Straße zu behindern, würden sich auch auf Lieferanten wie Saudi-Arabien und andere Golfstaaten sowie auf Ölimporteure, insbesondere in Asien, auswirken. Die Fachleute sorgen sich also weniger um die Ölproduktion des Irans, die für den Weltmarkt nicht von entscheidender Bedeutung ist. Die Islamische Republik produziere rund 3,8 Millionen Barrel pro Tag, was etwa 4% der weltweiten Produktion darstellt. Davon würden etwa 1,8 Millionen Barrel täglich exportiert, während der Rest im Inland verbraucht werde. Die Hauptabnehmer Irans sitzen vor allem in Asien. Der wichtigste Abnehmerstaat ist China. Zitat, ein Ausfall könnte vom globalen Ölmarkt wohl zunächst verkraftet werden, sagen die Experten. Aber die Energieexporte anderer Staaten durch die Handelsstraßen sind bedeutsam. Zitat, rund 23% der Weltölförderung und damit auch ein wesentlicher Teil des globalen Ölexports stammen aus Ländern am Persischen Golf, stellt die Fachleute der Haleba fest. Noch gravierender fällt die Abhängigkeit von LNG aus, warnen die Metzler-Analysten. Etwa ein Viertel der weltweiten Lieferströme des verflüssigsten Erdgas, das LNG, geht durch diese Meerenge. Derzeit herrscht trotz der markanten Preisaufschläge noch eine relative Gelassenheit an den Öl- und Rohstoffmärkten. Aktuell bewegen sich die Notierungen am Ölmarkt sogar wieder zurück. Im Augenblick gehe man nicht davon aus, dass es wirklich zu einer Sperrung der Straße von Hormus kommen würde. Sagt zumindest Robert Halver, Marktstratege bei der Baader Bank, der ARD-Finanzredaktion. Zitat, zwar sorgt der Konflikt für kurzfristige Verunsicherung, doch die strukturelle Puffer der OPEC mit ausreichend freier Produktionskapazität begrenzt das Aufwärtspotenzial, heißt es von Marktbeobachtern von Indexradar. Es ist natürlich so, vielleicht ist das auch wichtig, es ist vielleicht auch so zu wissen, die Produktion von Öl passiert unabhängig von dem Verkauf von Öl. Das heißt, das wird nicht produziert und direkt verkauft, sondern das wird produziert, in gigantischen Mengen eingelagert, bis die Preise an dem Punkt sind, an dem man das verkauft. Ne? So, das ist sozusagen relativ logisch, aber darum sind diese Produktionskapazitäten, gibt es da Puffer einfach dazwischen. Allerdings gilt es zu bedenken, dass beispielsweise Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, selbst wenn sie die Fördermengen erhöhten, den Transportweg durch die Straße von Hormus nutzen müssen. Auch wenn zunehmende Landverbindungen an Bedeutung gewinnen. Ja? Also so ein Nadelöhr, was sich da entwickelt. Sollte der Iran tatsächlich eine Sperrung des Handelswegs versuchen, könnte es durchaus zu einer Panikreaktion an den Märkten kommen. Die Preisprognosen für Rohöl kratzen dann nicht nur an der 100-Dollar-Marke, sie gehen auch weit darüber hinaus. Deutsche Bankexperten George Saralvevos ist der Ansicht, dass der Preis für ein Barrel, 159 Liter, also ein Fass, könnte gar auf mehr als 120 US-Dollar steigen. Die Verbraucher spüren die Auswirkungen der Eskalation und die gestiegene Ölpreise trotzdem längst in ihrem Geldbeutel. An den Tankstellen legten die Preise für Benzin und Diesel nach Zahlen des ADAC spürbar zu. So kostet am Sonntagmorgen ein Liter Super E10 1,74 Euro und ein Liter Diesel 1,63 Euro. Am 10. Juni, also vor dem israelischen Angriff, hatte der Preis für E10 noch bei 1,66 Euro gelegen und der Dieselpreis bei 1,55 Euro. Auch der Markt für Heizöl zeigt eine signifikante Reaktion. Während 100 Liter Heizöl im Mai noch durchschnittlich 87 Euro gekostet hätten, so wenig wie seit 2 Jahren nicht mehr, sei es aktuell schon rund 94 Euro, teilt das Vergleichsportal Verivox mit. Zitat, die weitere Entwicklung im Nahostkonflikt bleibt also erstmal unklar. Die Preise könnten also noch weiter steigen. Kehrt jetzt die Inflation zurück? Wie ist denn jetzt die Tendenz? Eine Folge der anziehenden Energiepreise würde eine Rückkehr der kräftig steigenden Inflation bedeuten. Eine Schließung der Straße von Hormuz könnte schwerwiegende inflationäre Auswirkungen haben, unterstreicht auch Neil Wilson, Anlagestratege bei Saxon Markets. Zuletzt hatte das Tempo der Inflation deutlich nachgelassen. Im vergangenen Mai lag die Inflationsrate bei 2,1%. Zum Vergleich, im Mai des Jahres 2023 hatte sie noch bei 6,1% gelegen. Vor allem die sinkenden Energiepreise waren die Ursache für den Rückgang. Sollte sich dieser Trend umkehren, müssten die Verbraucher wieder mit einer steigenden Inflation rechnen. Und nicht nur das. Sollte der Ölpreis wieder über 100 Dollar steigen, droht in Deutschland erneut eine Rezession. Lautet die Einschätzung von Jochen Stanzel, Marktstratege bei CMC Markets. Zuletzt hatte Ökonominnen und Ökonomen der führenden Forschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen deutlich erhöht. Diese Prognosen dürften dann als überholt gelten. Von den Konjunkturbremseneffekten der Energiepreise wäre die ganze Weltwirtschaft betroffen, die nach wie vor vom Sprudeln des Erdöls abhängig ist. Der steigende Globus-Inflationsdruck in Verbindung mit der Verschärfung rezessiver Tendenzen hätte Einfluss auf die Geldpolitik der Notenbank. Zitat: Mit dem Angriff Israels auf den Iran steigt die Wahrscheinlichkeit einer globalen Stagflation, mahnt Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Unter einer Stagflation versteht Ökonominnen und Ökonomen steigende Preise bei gleichzeitig stagnierendem Wirtschaftswachstum. Die Notenbank stecke dann in einem Dilemma, weil sie, um der Wirtschaft Impulse zu geben, die Zinsen eigentlich senken müsste. Das wiederum würde zu weiter steigenden Preisen führen, damit die Konjunktur weiter abwürgen. Also man sieht, es gibt da so ein paar Zusammenhänge, die ein bisschen komplexer sind, und um einfach nochmal einen Nachtrag zu geben, es würde tatsächlich keinen Unterschied machen, ob die Produzenten, die Ölproduzenten das Öl einlagern, weil das eingelagerte Öl ja trotzdem produziert werden muss, außer du lagerst es da ein, wo es verbraucht wird, und das ist relativ unwahrscheinlich, zumindest in diesem großen Maße. Das heißt, die potenzielle Gefahr der Sperrung der Straße von Hormuz wäre ein ziemliches Pulverfass. Und das heißt nicht, die Produktion des Irans, die Ölproduktion des Irans ist davon abhängig, sondern einfach nur die Transportwege. Schlecht. Sowohl für Öl selber als auch LNG. Also schon sehr heiß alles. Ich halte euch bezüglich dieser Entwicklung auf dem Laufenden. Das ist einfach eine dynamische Situation. Israel hat den Iran angegriffen, der Iran hat Israel angegriffen. Raketen sind da auch durchgegangen. Das heißt, die Raketen, die aus Iran abgefeuert wurden, sind nicht komplett vom Iron Dome abgefangen worden. Da sieht das schon ziemlich schlecht, wie es da überall aussieht. Und es sieht jetzt, das Letzte, was ich gelesen hatte, um vielleicht mal so ein letztes Statement dazu im Raum zu lassen, das Letzte, was ich dazu gesehen habe, ist, dass die iranische Führung sagt, sie sind erst bereit, Friedensverhandlungen zu führen, wenn ihr Gegenschlag ausgeführt wurde. Oder der abgeschlossen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint der wohl noch nicht abgeschlossen zu sein. Ich finde es ein bisschen komisch zu hören, dass Expertinnen und Experten sagen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass der Nahen Osten nicht zu einem Flächenbrand sich entwickelt. Und ich denke, Bruder, ist es doch. Also es ist doch ein Flächenbrand. So, also die Eskalation ist doch jetzt schon an dem Punkt, an dem man sagen kann, eindämmen, I guess. Ne? Da steht ja alles in Flammen. In vielen Belangen auf jeden Fall. Also ich finde es immer komisch, das zu hören. Ich meine, das sagt doch der Außenminister Wadefuhl, sagt das so von wegen, ja, wir müssen unbedingt die Bemühungen fortsetzen, um einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Und ich denke, Bruder, lesen wir dieselben Nachrichten? Gucken wir uns dieselben Ereignisse an? Sieht schon ein bisschen so aus, als wäre das alles schon da. Der Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Demo von Rechtsextremen. Die Polizei ermittelt in Bad Freienwalde wegen schweren Landesfriedensbruch. Eine Gruppe Vermummter hatte dort Menschen bei einer Kundgebung gegen rechts angegriffen. Nach dem Angriff auf eine Kundgebung gegen rechts im brandenburgischen Bad Freienwalde ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Verdachts des schweren Landesfriedensbruchs. Das bestätigte die Polizei der Zeit Online. Eine Gruppe von Vermummten hatte in dem Ort im Osten von Brandenburg eine Kundgebung gegen rechts mit Schlagwerkzeugen angegriffen. Mindestens 2 Menschen wurden bei der Attacke nach Polizeiangaben auf dem Marktplatz verletzt. Die Teilnehmer der Veranstaltung gehörten zum Teil der queeren Community an. Nach Polizeiangaben waren 10 bis 15 Täter an dem Angriff beteiligt gewesen. Sie flüchteten noch, bevor die Polizei eintraf. Ich habe dazu Videos gesehen auch, das sind vermummte Menschen gewesen, die Leute da ins Gesicht geschlagen haben und angegriffen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich nicht klar, wer das ist. Ich gehe davon aus, dass es ist davon auszugehen, dass man zeitnah davon hören wird. Die Ermittlungen dazu sind in der Regel in der letzten Zeit immer ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also wir hören durch die Medien und durch die Pressen regelmäßig davon, dass Ortsgruppen ausgehoben werden, dass Jugendgruppen gestellt werden, dass es Verhaftungen gibt. Das hört man im gesamten Bundesgebiet tatsächlich. Und in diesem Fall wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis wir auch im Bad Freienwalde in Brandenburg mitbekommen werden. Wenn das 10 bis 15 Leute sind, wird das sicherlich, ne, wird es dazu zeitnah Ergebnisse geben. Ich hoffe, die landen auch im Gefängnis. An dieser Stelle ist es nochmal wichtig, passt da auf euch auf diesen Demonstrationen. Es gibt im Pride Month, wir haben gerade Pride Month, ihr erkennt das vielleicht nicht, weil Twitch dazu keine Marketingkampagne hat, Amazon keine Marketingkampagne hat. Ich glaube, relativ wenige Firmen sich kommerziell an diesen aktuellen Kampagnen beteiligen, weil sie denken, holy shit, Donald Trump, der verbietet unsere Firma, wenn wir irgendwas mit Schwulen machen. Es ist aktuell Pride Month und wenn ihr auf Kundgebungen geht, dann schaut mal, welche lokalen Kundgebungen es bei euch gibt. Zum Beispiel am 21.06. gibt es den Marzahn Pride Day und da ist auch schon eine Gegendemo wohl irgendwie angekündigt werden. Darum, wenn ihr da irgendwie aus der Nähe kommt, ist das vielleicht ein Anlaufpunkt. Ansonsten schaut bitte bei euch in der Umgebung, wenn es da Interessen gibt, an so einer Pride-Veranstaltung teilzunehmen, dass ihr euch zusammentut und organisiert. Ne, es ist schon, passt da auch auf euch auf. Ne? Es sind wirklich unsichere Zeiten. Wirklich unsichere Zeiten, wenn rechtsextreme, faschistische Übergriffe, Terrorakte an dieser Stelle passieren. Genau. Schaut, dass ihr in Gruppen organisiert seid, dass ihr zusammenlauft, dass ihr da nicht alleine unterwegs seid. Das ist schon wichtig. Ne? Ist ein bisschen, schämt man sich ein bisschen, das zu sagen, aber es ist da, muss man schon sagen. Ne? Übersicht dazu gibt es gerade im Chat, das heißt, schafft euch bitte eine Übersicht. Nach dem Attentat auf demokratische Abgeordnete im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Laut US-Medienberichten soll es sich um einen 57-jährigen Evangelikalen handeln, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Mit einer Großfahndung hatte die Polizei nach dem Verdächtigen gefahndet. Nun wurde der Mann, der am Samstagmorgen in Minnesota auf 2 demokratische Abgeordnete und ihr Ehepartner geschossen haben soll, im Süden des Bundesstaates festgenommen. Das bestätigte der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Der Geflüchtete sei in der Ortschaft Green Isle ohne Einsatz von Gewalt in Gewahrsam genommen worden. Vor der Festnahme war in der Nähe ein Auto gefunden worden, das ihm gehören soll. Bei dem Mann handelt es sich laut US-Medien, die sein Social-Media-Profil und andere Dokumente ausgewertet haben, um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche tätig sein soll. Ein evangelikaler Christ habe in den vergangenen Jahren versucht, in Afrika Islamisten zu bekehren. Zudem soll er sich kritisch zu Rechten von sexuellen Minderheiten geäußert haben. Auch lokale politische Ämter hatte der Mann demnach inne. Er soll mit einem seiner Opfer in einem Gremium gesessen haben. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv für seine mutmaßlichen Taten aus. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, am frühen Samstagmorgen Ortszeit als Polizist verkleidet die demokratischen Abgeordneten Melissa Hortman, die aus dem Parlament von Minnesota ankommt, und ihren Ehemann Mark in deren Wohnhaus im Brooklyn Park getötet zu haben. Bei einem weiteren Angriff kurz davor im nahegelegenen Champlin wurde der demokratische Senator aus dem Parlament des Bundesstaates John Hoffman und dessen Ehefrau Yvette niedergeschossen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete. Einsatzkräfte fanden im Fahrzeug des Verdächtigen laut neben einer großen Menge Munition eine Liste mit Namen mehrerer Amtsträger. Laut CNN standen auf der Liste Politiker aus Minnesota und anderen Bundesstaaten sowie Befürworter des Rechts auf Abtreibung. Die Behörden befürchteten, dass noch weitere Menschen in Gefahr sein konnten. Der Grund dafür war, ist, dass der im Auto diese No Kings Flyer hatte. Die Behörden sind also davon ausgegangen, dass er zu diesen No Kings Rallies geht und da um sich schießt. Die getötete Politikerin Hortman spielte laut New York Times 2023 eine zentrale Rolle bei der Verabschiedung von Gesetzen für das Recht auf Abtreibung, Marihuana für den Freizeitgebrauch und Arbeitgeberrechte, besonders bezahlten Krankenurlaub. Ein rechtsextremer Evangelikaler hat demokratische Abgeordnete getötet. Es geht um Arbeitnehmerrechte, beziehungsweise der Arbeitgeber wird verpflichtet, bezahlten Krankenurlaub anzubieten. Also es geht um die Förderung von Arbeitnehmerrechten. Ich möchte vorab sagen, dass die Narrative versucht wurden zu drehen. Über Social Media wurde versucht anzudeuten, dass es sich hier um eine linksextreme Tat handelt. Diese Tat, das wurde sogar von Elon Hitlergruß Musk versucht anzudeuten. Beziehungsweise nicht angedeutet, der hat das einfach geschrieben. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die politische Karriere von Elon Musk ein Ende nimmt, nachdem er einen Crashout hatte und mehr oder weniger Donald Trump ihn mit Pädophilie in Verbindung gebracht hat. Was ja schon mal ein bisschen was Krasses ist. Aber dass der Präsident der Vereinigten Staaten potenziell vieles scheint in Amerika niemanden wirklich zu tangieren. Darum hält sich die Aufarbeitung dazu auch ein bisschen zurück. Es ist ein bisschen weird, das alles zu sehen und diese ganzen Sachen mitzuverfolgen. Aber das, ich weiß nicht, dass man hätte, also es ist erschreckend ruhig darum, dass man das auf, dass nach diesen Kommentaren das niemand irgendwie aufklären will. Vielleicht ist das aber auch so ein amerikanischer Standard aufgrund der Tatsache, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ja ein Sexualstraftäter ist. Also jetzt mal, vielleicht ist das auch noch mal ein bisschen, vielleicht ist das alles ein bisschen abgetötet. Shithole Country, ne? Amerika ist guckt und irgendwie hoffe ich auch, das guckt sich weiter. Es ist nur schade, dass das so internationale Auswirkungen hat. Das US Military, sponsored by Coinbase und UFC. Alter, es ist wirklich ein Fiebertraum, ne? Es ist also Damn, Bro. Das waren die Nachrichten. Nichtsdestotrotz waren das die Nachrichten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich mache jetzt hier mal Schluss.